Herzlich willkommen zu unserem vierten und letzten Vortrag zum Thema Christus und Christentum. Heute zum Thema Gottes Reich und Gottes Friede. Wir hatten an unseren letzten beiden Abenden den Fluss des Christentums, die Entfaltung des christlichen Wesens, bis etwa zur Mitte des 4. Jahrhunderts verfolgt, bis zum kaiserlichen Edikt des Theodosius, das den Begriff Christianum Catholicum, katholische Christen, prägt und das dieses Bekenntnis zum zentralen christlichen Glauben, zur alleinigen christlichen Wahrheit erhebt. Und wir hatten gesehen, wie das frühe Christentum, das laut Sri Aurobindo kurz davor war, das Mental Europas zu spiritualisieren und es sogar zu asketisieren, in seiner ursprünglichen Reinheit und Einfachheit von den theologischen und mentalen Konzepten der griechischen Kirchenväter verzerrt und verwirrt wurde, wie es von der Unwissenheit der Menschen durchdrungen und so zu einem Spielfeld der Falschheit wurde. Heute übertreten wir die Schwelle in das dritte, wenn man so will, Stadium des europäischen Christentums, in das Christentum der Germanen und späteren Deutschen, in einen, so schrie Aurobindo, deutschen Barbarismus, dessen Temperament sowohl in seinen Verdiensten als auch in seinen Fehlern der genaue Antitypus des christlichen Geistes und des griechisch-römischen Intellektes war. Was war geschehen? Das Imperium Romanum und die griechisch-römische Welt der Antike hatten ihre Rolle in der Entfaltung und Entwicklung der westlichen Hemisphäre zu Ende gespielt. Sie hatten die zerrissene lateinische, keltische, iberische und griechische Welt, deren unzählige Stämme und Stadtstaaten am Ende nicht in der Lage waren, größere soziale und politische Gebilde zu formen, in einer weitestgehend einheitlichen Zivilisation verschmolzen. Und sie hatten damit dem göttlichen Prinzip von Einheit im späteren Europa Gestalt verliehen. Das römische Imperium hatte dabei aber, und darin lag der Kern seines Zerfalls, die lebendigen Kulturen und die sich entwickelnde Individualität dieser Stämme und Völker zerstört. Es hatte ihre Kraft und Energie ins Zentrum, nach Rom geführt und in den Provinzen eine Art Vakuum hinterlassen. Es hatte in seiner Konzentration auf staatliche und kulturelle Einheit den ebenfalls göttlichen Aspekt der Vielfalt zu stark ausgehöhlt und wurde dadurch zu einer großen, langsam sterbenden Masse, wie es Sri Aurobindo ausdrückte, zu einem organisierten Tod im Leben. Der Weltgeist brach daher dieses Experiment ab und gab der Vielfalt einen neuen Impuls. Aus den Ebenen Germaniens, aus den Steppen jenseits der Donau und aus den Wüsten Arabiens strömt die junge und unverbrauchte Lebenskraft neuer Völker in den auseinanderbrechenden Reichskörper. Völker, die die vorhandenen, durchaus fortschrittlichen Organisationsstrukturen übernehmen oder kopieren und im Westen und Süden Europas selbstständige Reiche bilden und die damit ein neues Zeitalter einläuten, das Zeitalter der Nationenbildung. Die Westgoten besiedeln Spanien und einen Teil Portugals, die Angelsachsen Britannien, die Ostgoten Italien, die Franken Frankreich, Belgien, Luxemburg und dem südlichen Teil der Niederlande. Und das spätere Deutschland zeichnet sich bereits damals durch eine lose Einheit in Vielfalt aus. Jüten, Friesen und Sachsen im Norden, die Franken im Westen, die Thüringer im Osten, die Alemannen und Bajuwarier im Süden. Und es wird nicht lange dauern, bis dieses neue Europa beginnt, in Abgrenzung zur oströmisch-byzantinischen und zur orientalisch-islamischen Welt eine kulturell-geistige Einheit zu formen, eine erste, noch vage europäische Identität. Diese Zeitenwende, diese grundlegende Neuausrichtung des Weltgeistes im kollektiven Bewusstsein des künftigen Europa, bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Entwicklung des Christentums. Denn die Mentalität der germanischen Völker und ihrer Stammesfürsten unterscheidet sich diametral von der Welt der griechisch-römischen Zivilisation. Vereinfacht könnte man sagen, dass das in der Antike noch stark prägende, rationale, philosophische und auch organisatorische Mental und ein bestimmter hellenistischer Sinn für Schönheit um ihrer selbst willen nun für mehrere Jahrhunderte aus Europa verschwinden. Wir treten in ein fast vollständig infrarationales Zeitalter ein, in dem die Ebenen des Lebenswillens, der Lebensmacht und Lebenskraft freies Spiel haben. Ihre dynamischen Bewegungen wie Wachsen, Genießen, Besitzen, Sinnlichkeit, Freude und ihre Werte, Mut und Edelmut, Tapferkeit, Treue, Gefolgschaft, Macht, Stärke. Gut ist, was kraftvoll ist, wahr ist, was machtvoll ist, schön ist, was prachtvoll ist. Und all dies wird überflutet von einem nicht zu bändigenden Strom von Begierden, Leidenschaften, besitzergreifenden Instinkten, von Wut, Gier, Lust und unzähligen obskuren Begrenztheiten und Ängsten. Im Lichte dieses neuen Zeitgeistes, dieser neuen kollektiven Strömungen und Werte, wird das Christentum neu interpretiert, neu gelebt. Zunächst fließen die den Germanen bekannten und vertrauten feinstofflichen Lebenswelten, man könnte fast sagen, eins zu eins in das christliche Wesen ein. Die lieblichen Sagen von Holda und Frauer, den Nornen und Walküren finden sich nun in Mariengeschichten wieder. Mit dem leichten Hauch einer höheren, verklärten Heiligkeit, die jenseits der Ebenen des höheren dynamischen Lebens nun auch nach den Herzen der Menschen greift. Maria wird wieder zur göttlichen Mutter, oder richtiger, die göttliche Mutter ist nun Maria. Sie legt die Form Freiers, der Lebensgöttin, ab und gibt sich eine neue Gestalt, die in ihrer Barmherzigkeit und Nächstenliebe auch in der sich langsam öffnenden Herzensebene der Menschen ihr Heim finden kann. Und doch ist diese Mutter Maria für die Menschen auch weiterhin all das, was einst Freier und ihre Töchter, die weisen Frauen und Göttinnen, verkörperten. Sie webt, ist die Spinnerin. Sie erscheint allen, die sie anrufen, als hilfreiche Jungfrau. Sie hilft in Kindesnöten, schafft Regen, isst mit den Bauern die Ernten, küsst sie, trocknet sie. Sie gibt Blumen und Kräutern ihren Namen. Und damit steht Maria nicht allein. Götter, Wesen und Helden der alten Welt verwandeln sich in zahllose Heilige. Allein in der keltisch geprägten Bretagne zählt man im 7. Jahrhundert fast 700. Die Siegeshelden, die den Drachen töten, nehmen in Michael und Georg Gestalt an. An Odins und Freyas Stelle beim Minnetrinken treten Johannes und Gertrud. Lichtelben und Schutzgeister werden zu Schutzengeln oder den vitalen Engelchen, die wir auch heute noch so häufig in Figuren und auf Postkarten finden. Die schwarzen Elben der dunkleren Welten verwandeln sich in kleine Teufel. Statt Wotan und Dona kehren nun Christus und Petrus auf ihrer weltlichen Wanderschaft in die Häuser der Menschen ein und erleben dabei allerlei wundersame Dinge. Und Donas Heiligtümer tragen nun den Namen des Apostels. Auch der christliche Gott legt sich das Kleid des Lebens an. Die Eigenschaften des Allvaters und seiner göttlichen Manifestationen vereinen die Menschen nun in ihm. Er schaut, wählt, späht gnädig und freudig auf die Erde hinab. Er ist fleißig, empfindet Zorn und Rache. Er siegt, pflegt, segnet, mint, lohnt, ehrt, erbarmt sich und er vergisst. Er ist der Gute, der Grundgütige, der Milde, der Zarte, der Süße, der Tugendhafte, der Treue, der Alte. Er ist der Gießende, der Fügende, er ist der König der Vögel. Und so kindlich und manchmal auch kindisch uns das eine oder andere davon erscheinen mag, all diese Dinge trugen dazu bei, das inzwischen entrückte, harsche, strafende Gottesbild, das zum Ebenbild des Herrn der Falschheit, mit Christus als seinem willensgleichen Adoptivsohn geworden war, zu relativieren. Den Glauben der Menschen an das Gute, Sanfte, Umarmende, auch an die Nähe des Göttlichen zu uns Menschen zu bewahren. Sie behinderten die vollständige Übernahme des christlichen Wesens durch den nun titanischen einen Gott. Der Mensch konnte sich vor ihm und seinem richtenden Sohn zu Maria, zu den ebenfalls Mensch gewesenen Heiligen flüchten und zu einem sanfteren Bild von Gott, der nun zumindest teilweise wieder in den ihnen nahen Lebenswelten zu Hause war. Auch die alten Sitten und Gebräuche halten Einzug ins christliche Wesen. Wie schon in früheren Zeiten, so werden auch nach der Christianisierung alle möglichen Dinge zum Heilmittel für den kranken Körper verwendet. Etwa der vom Grabmal abgekratzte Staub, das Öl der Lampen auf dem Altar, der Trunk des über Knochen, Kleider, Holzsplitter und Erde gegossenen Wassers oder Rasen und Tau auf dem Grab. Reliquien dienen, wie die Kleinode der Elbe und Zwerge, nicht nur zur Heilung, sie bringen auch Glück, Frieden und Fruchtbarkeit. Jede noch so kleine Kirche hatte den Anspruch, in ihrem Zentrum eine möglichst kostbare, heilspendende Reliquie zu verwahren. Reste von Jesu Bekleidung und Sandalen, an die Apostel ausgeteiltes Brot, Milch der Jungfrau Maria, Haare Johannes des Täufers, Barthaare des Apostel Petrus, Steine, mit denen Stephanus gesteinigt worden war, oder auch Schweißtropfen des heiligen Josef. Die der Lebensebene eigene Freude an Gesang und Tanz wird nun in christlich-religiöse Formen, Heiligenfeste und Prozessionen überführt. Und alte Rechtsbräuche wie Gottesurteile und Eidschwüre, aber auch Einsegnungen, Sprüche und Formeln bleiben in ihrem Wesen praktisch unangetastet und werden nun lediglich mit kirchlichen Riten und Abläufen verbunden. Der Priester segnet weiterhin die Felder, die Weinberge, das Hochzeitsbett, den ersten Bartschnitt. Auf diese Weise und in dieser Form entfalten sich nun also die dynamischen Ströme der germanisch und auch keltisch geprägten Lebensebene durch die westeuropäische Christenheit, geben sich im Christentum eine neue Gestalt. Und in dieser neuen Verbindung, durch diese junge, frische und dynamische Kraft der Verwirklichung hier in der materiellen Welt, erhebt sich nun erneut ein Ideal, das das Imperium Romanum nur in seinen Anfängen verwirklichen konnte und das unabsehbare Auswirkungen auf die künftige Entwicklung des Christentums hatte. Der ferne und hohe Traum eines universalen Christentums, eines universalen Gottesstaates, eines Reiches Gottes auf Erden. Ein Reich Gottes, das sich nicht mehr auf Licht, Liebe, Mitgefühl, auf die ursprüngliche Botschaft Christi gründet, sondern das nun auf den Säulen des teutonischen, rein vitalen und infrarationalen Zeitgeistes ruht. Macht, Kraft, Herrschaft, Fülle, Wachstum, Expansion, Genuss, Besitz. Und so wurde im frühen Mittelalter auf dem Weg in das Heilige Römische Reich deutscher Nation das Werk De Civitate Dei vom Gottesstaat, das zu Beginn des 5. Jahrhunderts vom Kirchenlehrer und Philosophen Augustinus verfasst wurde, zu einer richtungsweisenden Leitlinie für das politische und soziale Handeln in der westlichen Christenheit, für Staat, Gesellschaft und Familie. Und um uns selbst ein wenig klarer vor Augen zu führen, welches Potenzial in dieser Schrift und ihrer Anwendung liegt, wollen wir einige ihrer wesentlichen Aussagen in einer Art geschlossenen Vortrag fassen. In eine fiktive, etwas längere Ansprache, wie sie von einem damaligen führenden Kleriker vor einer Versammlung kirchlicher Würdenträger hätte gehalten werden können. Und auch noch viele Jahrhunderte später hätte gehalten werden können. Wir gehen dabei einmal bewusst, ungeschminkt und unverkleidet in den Originalton des Herrn der Falschheit, wie er sich inzwischen durch das Christentum manifestiert. Und wir werden dabei auch ohne weiteren Kommentar schon sehr klar sehen, welche Verfälschungen der ursprünglichen Botschaft Christi an dieser wesentlichen Schnittstelle neu in die westeuropäische Gesellschaft eingeführt oder noch stärker als bisher verankert wurden. Verfälschungen, die die Dynamik des Christentums und die damit verbundene soziale und politische Ordnung in Deutschland und Europa noch Jahrhunderte später bestimmen werden. Danach werden wir einzelne Aussagen etwas näher beleuchten. Wir werden die grundlegende Strategie herausarbeiten, die die Falschheit in ihrer Verkleidung im Christentum, aber nicht nur in dieser Verkleidung, verfolgt, und sehen, was davon möglicherweise auch heute noch unser individuelles und kollektives Bewusstsein durchzieht und aus ihm entfernt werden darf. Liebe Brüder im Glauben, nach Jahrhunderten der Verfolgung, in denen unzählige Märtyrer für den wahren Glauben in den Tod gingen, nachdem alle Versuche Satans und seiner Helfer und Helfershelfer gescheitert waren, den neuen Bund mit dem Herrn, unserem Gott, zu brechen und die Christenheit zu vernichten, nachdem die Heiden besiegt und durch Gottes Gnade in ihre Schranken verwiesen wurden, ist uns nun ein neuer, gefährlicherer Feind erstanden. Heretiker, die unter dem Deckmantel des christlichen Namens der christlichen Lehre widersprechen, verwirren mit ihren verpestenden, todbringenden Lehren die Herzen der Gläubigen und suchen, die Einheit der Christenheit zu zerstören. Umso mehr ist es das Gebot der Stunde, den rechten Glauben, den uns der Herr, unser Gott, durch die Heilige Schrift verkündet hat, fest in unseren Herzen zu tragen, den falschen Propheten mit der Flamme der Wahrheit entgegenzutreten und das Seelenheil unserer verführten und fehlgeleiteten Schafe zu retten, sie vor dem ewigen Tod und der ewigen Verdammnis zu bewahren. Denn was ist das höchste Gut, nach dem sich alle geistigen Wesen, also auch der Mensch, naturnotwendig sehnen? Ohne Frage die Glückseligkeit. Und worin besteht diese Glückseligkeit? In nichts anderem, als Gott ohne Last und in Ewigkeit zu genießen. Die Bürgerschaft in jenem himmlischen Gottesstaat, dem himmlischen Jerusalem, zu erlangen, über den das heilige Psalmwort sagt: Preise Jerusalem den Herrn, lobe Zion deinen Gott, denn er hat festgemacht die Riegel deiner Tore und gesegnet deine Kinder drinnen. Er hat dir als Ziel den Frieden gesetzt. Als Ziel den Frieden gesetzt, denn nur im Frieden kann das höchste Gut der Glückseligkeit genossen werden, in einem ewigen Leben im Frieden. Wir Menschen sind von einem solchen Frieden weit entfernt. Wir pilgern in einer Welt, in einem irdischen Staate, der von Tod, Leid und Elend beherrscht wird. Sorgen, Leidenschaften, Ängste, alberne Freuden, Zwietracht, Prozesse, Kriege, Nachstellungen, Zorn, Feindschaft, Falschheit, Schmeichelei, Betrug, Diebstahl, Raub, Treulosigkeit, Hochmut, Ehrgeiz, Neid, Totschlag, Mord, Grausamkeit, Schwelgerei, Unverschämtheit, Schamlosigkeit, Ehebruch, Blutschande, Entweihungen, Ketzereien, Lästerungen, Meineide, Vergewaltigungen Unschuldiger, Rechtsverdrehungen, falsche Zeugnisse und was uns sonst noch an dergleichen Dingen gerade nicht in den Sinn kommt, aber aus dem Leben der Menschen nicht wegzudenken ist. Wer kann all dieses Elend ohne Seelenschmerz über sich ergehen lassen oder auch nur daran denken? Und könnte er es, hielte er sich selbst für glückselig, wäre er dann nicht umso elender, weil er sein menschliches Empfinden verloren hat? Und doch gibt es Trost und Hoffnung. Denn aus der oberen Stadt, wo Gottes Wille das geistige und unwandelbare Gesetz ist, aus jener oberen Ratsversammlung, wie man sie nennen kann, stieg durch den Dienst der Engel die Heilige Schrift, die göttliche Offenbarung hernieder wurde von unserem Herrn Jesus Christus die heilige Kirche, der Tempel Gottes auf Erden, errichtet. Ein Tempel, eine Kirche, eine reich geschmückte Königin, die ihrem großen Gemahl in geistlicher Ehe und göttlicher Liebe verbunden ist. Wie es die Worte des Psalms verkünden, die Königin steht zu deiner Rechten in goldschimmerndem Gewande, angetan mit bunter Pracht. Höre, Tochter, sieh und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und deines Vaters Haus, denn der König begehrt deine Schönheit. Und er ist dein Gott. Die Kirche, die Braut Christi aus dem Hohelied des Salomon, das Haus, das dem Herrn auf Erden erbaut ward, schon im Paradies ist sie verkündet. Seine vier Flüsse, die vier Evangelien, seine fruchttragenden Bäume, die Heiligen und die Früchte, deren Werke, der Baum des Lebens, der allerheiligste Christus selbst und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, der eigene freie Wille. Wer sähe unsere Kirche nicht schon in der Arche, die gerettet wird durch das Holz, an dem der Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus, hing, deren Maße in Länge, Breite und Höhe auf den menschlichen Leib Christi hinweisen, dessen Tür an der Seite auf die Wunde des Gekreuzigten deutet, die vom Speer durchbohrt ward. Eine Tür, eine Öffnung, durch die jene eintreten, die zu ihm kommen, um gerettet zu werden. Aus der Blut und Wasser, aus der die heiligen Sakramente entströmen. Die Sakramente, durch die die Gläubigen geweiht werden, durch die die heilige katholische Kirche errichtet ward. Und wenn zu Beginn des Menschengeschlechts das Weib aus einer Rippe aus der Seite des Mannes geschaffen wurde, so deutet auch dies weissagend auf Christus und seine Kirche hin. Der tiefe Schlaf des Mannes, der Tod Christi, die Seite, die Wunde Christi, aus dessen Rippe, aus dessen Blut und Wasser seine Braut und Gemahlin, die heilige katholische Kirche, erschaffen wurde. Wer also außer dem Satan selbst mag das Wort Gottes und seine Offenbarung, die heilige Schrift, bezweifeln? Wer außer dem Satan selbst die Kirche, die Braut Christi, schänden, den Tempel entweihen? Sein Haus, das seinen Frieden, seine Gerechtigkeit, seine harmonische Ordnung der Dinge hier in dieser elenden Welt verkörpert? Wer außer dem Satan selbst mag den rechten Gläubigen verführen, der als Bürger dieses Gottesstaates auf Erden in der Kraft des Glaubens ein gerechtes Leben führt, der mit allem, was er Gutes tut, für Gott und den Nächsten auf nichts anderes als die Erlangung jenes Friedens hinzielt? Auf den Frieden seines Körpers durch das geordnete Verhältnis seiner Teile, den Frieden seiner vernunftlosen Seele in der geordneten Ruhe der Triebe, den Frieden der vernünftigen Seele in der geordneten Übereinstimmung von Denken und Handeln, den Frieden zwischen Leib und Seele in dem geordneten Leben und Wohlbefinden des beseelten Wesens, den Frieden zwischen den sterblichen Menschen und Gott in dem geordneten gläubigen Gehorsam gegenüber dem ewigen Gesetz, den Frieden unter Menschen in der geordneten Eintracht der Hausbewohner im Befehlen und Gehorchen, den Frieden des Staates in der geordneten Eintracht der Bürger im Befehlen und Gehorchen, den Frieden des himmlischen Staates in der bestgeordneten, einträchtigsten Gemeinschaft des Gottesgenusses und gegenseitigen Genusses in Gott und den Frieden aller Dinge in der Ruhe der Harmonie und Ordnung, die gleichen und ungleichen Dingen den ihnen jeweils gebührenden Platz zuweist. Wer also außer dem Satan selbst würde diesen Frieden, diese Ordnung zu stören suchen? Ein Friede, eine Ordnung, die uns der Herr unser Gott durch die heilige Schrift offenbart. Denn wenn der Apostel sagt, so jemand die Seinen, zumal seine Hausgenossen, nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger als ein Heide, so verkündet er uns darin die Natur des häuslichen Friedens, die geordnete Eintracht der unter einem Dach Zusammenwohnenden im Befehlen und Gehorchen. Denn hier befehlen die, die versorgen, die die Fürsorge üben. Der Mann dem Weibe, die Eltern den Kindern, die Herren den Knechten. Es gehorchen die, denen die Fürsorge gilt. Die Frauen ihren Ehemännern, die Kinder den Eltern, die Knechte dem Herrn. Doch im Hause des Gerechten, der aus dem wahrhaftigen Glauben lebt, dienen auch die, welche befehlen, denen, welchen sie zu befehlen scheinen. Denn nicht die Lust zu herrschen, sondern die Pflicht zu helfen, heißt sie befehlen. Nicht ehrgeiziger Hochmut, sondern fürsorgliches Erbarmen. Der gerechte Familienvater leitet alle Familienangehörigen wie Kinder dazu an, Gott zu verehren und seine Gunst zu gewinnen. Wenn aber ein Hausgenosse dem häuslichen Frieden ungehorsam widerstrebt, muss er durch Worte oder Schläge oder ein anderes gerechtes oder erlaubtes Zuchtmittel, wie es die Tradition gestattet, gestraft werden, und zwar zum eigenen Nutzen, damit er der Friedensordnung, die er verlassen hat, wieder eingefügt werde. Und da die Familie Ausgangspunkt und Teilstück des Staates ist, so geht der häusliche Friede mit dem bürgerlichen einher. Die geordnete Eintracht im Befehlen und Gehorchen der Hausgenossen mit der geordneten Eintracht im Befehlen und Gehorchen der Bürger. Deshalb muss der Hausvater seine Vorschriften und Regeln aus dem Gesetz des Staates entnehmen und nach diesen sein Hauswesen so leiten, dass es sich dem geordneten Frieden des Staates anpasst. Und so gehört es nicht nur zu den Pflichten eines Familienvaters, sondern eines jeden untadeligen Mannes, nicht nur niemandem Böses zu tun, sondern auch Sünde zu verhüten und zu bestrafen, so dass entweder der Gezüchtigte selbst durch Schaden klug wird oder andere durch sein Beispiel abgeschreckt werden. Und wenn nach jener Friedensordnung die einen den anderen untertan sein müssen, so ist Demut den Dienenden ebenso heilsam wie Hochmut den Herrschenden schädlich. Denn auch die als Strafe auferlegte Knechtschaft ist Gottes Wille, sein Gesetz, das die natürliche Ordnung zu bewahren gebietet und sie zu verletzen verbietet. Darum ermahnt der Apostel die Knechte, ihren Herren untertan zu sein und ihnen von Herzen und gutwillig zu dienen. Können sie sich also von den Herren durch Gottes Wille nicht frei machen, so sollen sie ihre Knechtschaft dadurch freimachen, dass sie nicht in arglistiger Furcht, sondern in treuer Liebe ihren Dienst tun, bis alle menschliche Herrschaft und Gewalt aufgehoben wird und Gott alles ist in allen. So stützt der himmlische Staat während seiner Erdenpilgerschaft, so stützt die Gemeinschaft der Christenheit, die heilige katholische Kirche, den irdischen Frieden und die irdische Harmonie und Ordnung der Dinge, sichert und fördert sie in allen Angelegenheiten, die die sterbliche Natur des Menschen betreffen, soweit dies unbeschadet der Frömmigkeit und Religion möglich ist. Denn vergessen wir nicht, Gottes Ratschluss mag uns oft verborgen sein, doch ist er nie ungerecht. Denn wie könnte seine Gnade ungerecht oder seine Gerechtigkeit grausam sein, wenn geschrieben steht, alle Wege des Herrn sind Barmherzigkeit und Wahrheit. Alles, was gerecht ist, ist aber auch gut. Und so ist jede Strafe, selbst der Sieg, der dem Bösen zufällt, ein gutes und gerechtes Gericht des Herrn, ein Gericht zur Demütigung der Besiegten, sei es, um sie von Sünden zu reinigen, sei es, um sie für Sünden zu bestrafen. Also wird auch grausamen Tyrannen die Macht zu herrschen nur durch die Vorsehung des höchsten und allmächtigen Gottes, nicht etwa gegen sie verliehen, und zwar dann, wenn er urteilt, dass die Menschheit oder ein Volk solche Herren verdient habe. Durch mich regieren die Könige und durch mich herrschen die Tyrannen auf Erden, sagt die Heilige Schrift, und es übersteigt unsere Kräfte bei weitem, über Verdienst und Schuld der Reiche ein eigenes Urteil zu fällen. Nicht anders verhält es sich mit dem Krieg. Wie Gott nach seinem Belieben, nach seinem gerechten Gericht und grenzenlosen Erbarmen das Menschengeschlecht züchtigen oder trösten will, lässt er die einen früher, die anderen später ein Ende finden, begegnet er durch Kriege dem menschlichen Sittenzerfall und prüft das Leben der Gerechten und Frommen durch solche Trübsal, um sie im Falle der Bewährung entweder an einen besseren Ort zu versetzen oder um sie, um anderweitig nützlich zu sein, noch eine Weile auf Erden festzuhalten. Auch kann man nicht sagen, dass ein Staat, der Krieg führt, nichts Gutes im Sinne habe, denn nur die Ungerechtigkeit der gegnerischen Seite zwingt ja den Weisen zu gerechter Kriegsführung. Gerecht, weil er in Gehorsam zu Gott, unserem Herrn, für den göttlichen Frieden, die göttliche Ordnung, die göttliche Harmonie auf Erden einsteht. Denn siegt er in diesem gerechten Krieg, regt sich kein Widerstand mehr, dann wird Friede sein. Und wenn die siegen, die das größere Recht auf ihrer Seite haben, wer würde einen solchen Sieg und den folgenden Frieden nicht begrüßen? So begreifen wir die Übel, das Leid, die Kriege dieser Welt als Gnade und Gerechtigkeit Gott, unseres Herrn, dessen Ratschluss sich unserem menschlichen Urteil entzieht. Und selbst das Leiden der unschuldigen Kinder, dem wir oft ratlos gegenüberstehen, es soll uns daran erinnern, dass infolge jenes furchtbaren, im Paradiese begangenen Frevels unser gesamtes menschliches Leben zur Strafe geworden ist. Denn von Gott als gut erschaffen, hat der Mensch das Verderben durch eigene Schuld, durch falschen Gebrauch seines freien Willens herbeigeführt und wurde dafür von Gott zu Recht verdammt. Und was ist die Wurzel dieses Verderbens? Ungehorsam und Hochmut. Hochmut, das Streben nach falscher Hoheit, und Ungehorsam, dem eigenen statt dem göttlichen Willen zu folgen, sind die Samen aller Sünden. Und um wie viel schlimmer, um wie viel verdammlicher ist dieser Ungehorsam, dieser Hochmut, wenn man, wie das die ersten Menschen taten, selbst bei offenbaren Sünden sein Heil in Entschuldigungen sucht, statt um Vergebung zu bitten. Wo auf den Ungehorsam eine solch harte Strafe gesetzt und vom Schöpfer ein solch leichtes Gebot gegeben ward, wer findet da noch Worte zu beschreiben, wie groß die Bosheit ist, einem so leicht zu erfüllenden, von solch gewaltigem Machthaber unter Androhung solch furchtbaren Strafgerichts erlassenen Befehl nicht zu gehorchen? Demut und Gehorsam gegenüber Gottes Wille, seinem Wort und seiner Offenbarung durch die Heilige Schrift sind unsere Zuflucht, unser Leben, unsere Existenz. Und wenn uns auch nicht eigene Kraft, sondern göttliches Erbarmen, nicht eigenes Vermögen, sondern allein Gottes Vergebung von unseren Sünden erlöst, so lassen uns Demut und Gehorsam doch Gnade finden vor dem jüngsten Gericht, an dem der Vater durch die Ankunft des Menschensohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Spreu vom Weizen trennt und das Unkraut in das ewige Feuer wirft. Trachten wir also danach, Gehorsam und Demut gegenüber Gott und seiner königlichen Braut, der heiligen katholischen Kirche, immerfort zu wahren und allein nach seinem Willen und nicht nach dem Fleische zu leben. Wir alle wissen, dass der Körper unserem vernunftbegabten Geist Widerstand leistet, obwohl er ihm wegen seiner niederen Natur unterworfen ist. Wir alle kennen die Macht unserer Begierden, und überwinden sie unseren Geist, so muss sich dieser zu Recht schämen. Überwindet er sie jedoch, wie es der göttlichen Ordnung entspricht, unterwerfen sich seine unvernünftigen Regungen der höheren Einsicht und Vernunft, während die Vernunft selbst Gott und seinem unfehlbaren Willen unterworfen ist, so ist dies lobenswert und tugendhaft. So findet er Freude an uns und unserem Handeln. Und Gottes gnadenreiche Führung ist in diesem Ringen stets mit uns. Er hält seinen gerechten Zorn und sein unermessliches Erbarmen nicht zurück. Zucht und Erziehung stehen gegen diese Finsternisse, mit denen wir durch die Schuld der ersten Menschen geboren werden, auf der Wache und widersetzen sich ihren Angriffen, sind freilich dabei selbst voller Mühsal und Schmerzen. Denn was sonst wollen die mancherlei Schreckmittel, die man anwendet, die Unarten der Kleinen zu steuern? Wozu Erzieher, Lehrer, Stecken, Riemen, Ruten, wozu all die Züchtigungen, mit denen man, wie die Heilige Schrift sagt, den Rücken des geliebten Sohnes bläuen soll, damit er nicht unbändig heranwächst und so störrisch wird, dass er kaum noch, vielleicht überhaupt nicht mehr, gebändigt werden kann. Was bezwecken all diese Strafen anders, als die Unklugheit zu überwinden und die böse Begierde einzudämmen, jene Übel, die uns den Zugang zum Reich Gottes verwehren? So bewahrt uns die Gnade Gottes, sein unermessliches Erbarmen und seine großzügige, unverdiente Vergebung vor den Schrecken des ewigen Todes. Wenn und solange wir seine Braut, die heilige rechtgläubige Kirche, nicht schänden und die Gemeinschaft der Christen nicht verlassen. Jener etwa, der nicht nur sein Weib, das ihm in ehelichem Umgang auch Lustbefriedigung gewährt, sondern auch andere auf menschliche Weise fleischlich liebt und sie Christus vorzieht, der hat ihn nicht mehr zum Fundamente und wird darum auch nicht durchs Feuer gerettet, sondern gar nicht gerettet werden. Und jene Heretiker, Ketzer und Schismatiker, die zwar die heiligen Sakramente empfangen, sich selbst aber in ihrem unbelehrbaren Hochmut und ihrem uneinsichtigen Ungehorsam vom Leib Christi abschneiden, sie werden durch den Empfang der Sakramente nicht etwa gerettet, sondern nur umso strenger gerichtet. Denn sie verlassen aus freiem Willen die Gerechtigkeit und heilige Ordnung des Lebens, die uns unser Herr Jesus Christus geschenkt hat. Wir dagegen, über die Geschichte unserer Religion von göttlicher Autorität belehrt, zweifeln nicht daran, dass alles grundfalsch ist, was mit der Offenbarung der Heiligen Schrift in Widerspruch steht. Was sich sonst noch in weltlichem Schrifttum findet, mag wahr sein oder falsch, jedenfalls ist es ohne Belang für ein rechtes und glückseliges Leben. Und so bekennen wir uns noch einmal zu den Fundamenten unseres geheiligten Glaubens, zur Ankunft Christi im Fleisch und zu dem Herrlichen, das durch ihn vollbracht und in seinem Namen erfüllt wurde. Wir bekennen uns zur Buße der Menschen und zur Bekehrung ihres Willens zu Gott, zur Sündenvergebung, zur Gnade der Gerechtigkeit, zum Glauben der Frommen. Wir bekennen uns zur Beseitigung der Götzenbilder und Dämonen, zur Prüfung durch Versuchungen, zur Reinigung der Fortschreitenden und ihrer Befreiung von allem Übel. Wir bekennen uns zum Tag des Gerichts, zur Auferstehung der Toten, zur ewigen Verdammnis der Schar der Gottlosen und zum ewigen Reich des ruhmvollen himmlischen Gottesstaates. Dieser Weg, dieses Bekenntnis allein reinigt den Menschen und bereitet ihn in allen Teilen für die Unsterblichkeit, für die Auferstehung im Reich Gottes, für die ewige Glückseligkeit seiner Gegenwart vor. Abseits von diesem Wege, der dem Menschengeschlecht niemals fehlte, ist niemand erlöst worden, wird niemand erlöst und wird auch niemand erlöst werden. Schließen wir mit den Worten des Propheten Jesaja, aus der wir in diesen schwierigen Zeiten Mut und Vertrauen schöpfen und die unserer heiligen, rechtgläubigen Kirche Verheißung und Auftrag zugleich sind. Mache weit den Raum deines Zeltes und deiner Vorhänge, schlage Nägel ein, spare nicht. Verlängere deine Seile und befestige deine Pfähle. Breite dich weiter aus, nach rechts und links. Und dein Same wird die Völker beerben, und die verlassenen Städte wirst du bewohnen. Fürchte dich nicht, weil du zu Schanden geworden bist. Scheue dich nicht, weil du beschimpft wurdest. Denn du wirst deine ewige Schande vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der Herr ist's, der dich geschaffen, Herr Zebaoth ist sein Name, und der dich errettet, man wird ihn Israels Gott nennen in aller Welt. Zunächst aber gilt, was der Herr unser Gott einst Moses offenbarte: Wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll ausgerottet werden. Dies ist der erste Schritt, der nun vor uns liegt, doch wollen wir darüber unser Ziel nicht verlieren. Denn welch anderes Ende gäbe es für uns, als heimzugelangen zu dem Reich, das kein Ende hat? Wenn wir uns diese vermischten und ineinander verwobenen Aussagen im Einzelnen vornehmen, finden wir in vielen von ihnen eine tiefere göttliche Wahrheit. Glückseligkeit als Ziel des Menschen, als Ziel aller geistigen Wesen berührt die Wurzel der höchsten spirituellen Erkenntnis und Erfahrung. Wie Sri Aurobindo sagte, brachte das Höchste die Welt aus sich heraus aus Freude daran, ein objektives Leben zu leben. Dies, diese Freude, diese Seinsseligkeit ist damit nicht nur der Sinn der Schöpfung, sondern auch deren Ursache, der Impuls, der sie aus der ewigen, unendlichen Gleichheit hervorgebracht hat. Es ist diese Glückseligkeit, die die Schöpfung durchwebt, die sie trägt, ohne die sie nicht existieren könnte und würde. In Sri Aurobindos Savitri heißt es: Eine versteckte Glückseligkeit liegt an der Wurzel der Dinge. Eine stumme Wonne betrachtet die zahllosen Werke der Zeit. Um Gottes Freude in Dingen zu beherbergen, gab der Raum weiten Raum. Um Gottes Freude im Selbst zu beherbergen, wurden unsere Seelen geboren. Und doch sehen wir bei Augustinus schon einen ersten wesentlichen Unterschied, eine erste grundlegende Verzerrung. Denn es ist den Menschen, damals wie heute, in aller Regel nicht möglich, diese wahre, ewige und unsterbliche Glückseligkeit hinter den oft dunklen und leidvollen Formen und Bewegungen der materiellen Schöpfung unserer Welt zu erfahren oder wenigstens zu erahnen. Die Glückseligkeit, das Reich Gottes, das himmlische Jerusalem, konnte deshalb in der Wahrnehmung der Menschen angesichts all des Leides, des Elends und des Todes nicht von dieser Welt sein. Die Gegenwart Gottes, die, wie Augustinus zu Recht sagt, allein Glückseligkeit ist, war nur im Jenseits zu finden, in der höchsten spirituellen Ebene, die den bewusstesten Menschen dieser Zeit im kleinasiatisch-europäischen Raum zugänglich war, in den Ebenen des höheren Mentals, in der die geistigen Lehrer und Propheten, die Heiligen, die Engel, die obere Ratsversammlung, wie Augustinus sie nennt, in der Gemeinschaft, also im Einklang mit Gott leben. Es ist diese Ebene, nicht die des ursprünglichen ungeteilten Wahrheitsbewusstseins, die die Christen als Himmel, als Gottesreich bezeichnen, in das sie nach der Auferstehung eingehen und in dem sie in der Gemeinschaft mit Gott und seinen Engeln in ewigem Leben verbleiben. Es ist eine Welt, die bereits in einer gewissen Dualität lebt, die sich selbst als zweite Schöpfung erfahren hat, als eine Schöpfung, die hier auf der Erde die Einflüsse der von Gott getrennten Erstgeborenen, das Wirken von Tod, Leid, Unbewusstheit und Falschheit korrigieren und die Schöpfung auf ihren wahren Weg, in ihren wahren Ursprung zurückführen soll. Das in allen Traditionen beschriebene Ringen zwischen Göttern und Titanen. Diese Dualität und das fehlende Unterscheidungsvermögen der nicht mit diesen Ebenen vertrauten Menschen sind dann die Wurzel der grundlegenden und entscheidenden Verdrehung dieser an sich wahren, wenn auch unvollständigen Perspektive. Denn sie ermöglichen es, wie wir es durch ein anderes Prisma schon gesehen haben, einem dieser Wesen, der Falschheit, sich dieser unvollständigen Wahrheit im Bewusstsein der Menschen zu bemächtigen und sich selbst als Gott zu intronisieren, Christus als seinen Sohn zu deklarieren und einen seiner eigentlich gleichrangigen Brüder, Satan, Luzifer, als gefallenen, ihm selbst nachgeordneten Engel. So wird die im Kern wahre Erfahrungswelt des einen Gottes und der daraus entspringenden dualen Wesenheiten sozusagen eine Ebene tiefer angesetzt, mit dem Ergebnis, dass eines dieser Wesen nun selbst zum höchsten Göttlichen, zum einen Gott wird, zum Schöpfer des Universums, zum Allmächtigen, zum Lord of Truth, Herrn der Wahrheit, wie er, der Herr der Lüge, sich selbst bezeichnen wird. Auch Christus konnte durch die Wahrheit, die er brachte, diese Formation, dieses Gottesbild in den Menschen nicht lösen. Als er im Johannesevangelium zu Pilatus spricht: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Antwortet jener, was ist schon Wahrheit? Fast stellvertretend für eine Menschheit, die die Wahrheit nicht erkennen kann, die das Unterscheidungsvermögen zwischen Wahrheit und Falschheit verloren hatte oder nie besaß. Und dies gilt auch für die griechischen Kirchenväter, allen voran für Augustinus. Er, der sich, was seine geistig-philosophischen Fähigkeiten anbelangt, auf der Höhe der Zeit befand, der alles zu wissen und alles schlüssig zu erklären scheint, der alle Fragen beantwortet und auf dem christlichen Glauben ein vollständiges, in sich ruhendes Weltbild errichtet, er scheitert, die Wahrheit vor Augen, genau an diesem Punkt. Denn er zitiert den Apostel Paulus mit den Worten: Vorher muss noch kommen der Abtrünnige, der Sohn des Verderbens, der allem widerstrebt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt. Und Augustinus selbst erläutert diese Stelle mit den Worten: Einige sind der Ansicht, es müsse im Lateinischen nicht in templo, sondern richtiger wie im Griechischen in templum heißen, was dann nicht bedeuten würde, er, der Sohn des Verderbens, sitze im Tempel, sondern er stelle sich selbst als Tempel Gottes, also als Kirche hin. Damit ist im Grunde alles gesagt. Und Augustinus steckt, wenn man so will, sogar noch den Schlüssel ins Schloss. Er greift die Worte des Apostels auf, denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Mag der, welcher jetzt noch standhält, weiter standhalten, bis er aus dem Wege geräumt ist. Dann aber wird der Bösewicht offenbar werden. Um dann zu bemerken, ich muss wirklich gestehen, dass ich nicht weiß, was der Apostel hier sagen will. Es ist also ihm als einem der führenden Köpfe der Kirche bei aller inneren Aufrichtigkeit nicht mehr möglich zu erkennen, dass die Übernahme durch den Sohn des Verderbens im 4. Jahrhundert bereits erfolgt ist. Die Falschheit hat sich selbst in Templum als Tempel Gottes hingestellt, hat sich in der Kirche eine physische Gestalt gegeben. Denn der Herr ist's, der dich geschaffen, Herr Zebaoth ist sein Name. Der Herr der Heerscharen, nicht der Allliebende. Und der Weg zu Gott, zu diesem Gott, kann naturgemäß nur durch seine äußere Gestalt, seine Kirche führen. Jeder, der durch die Tür der heiligen Sakramente in sie, die rettende Arche, eintritt, jeder, der im Glaubensbekenntnis den Eid auf diesen Gott und seine heilige Kirche leistet, tritt mit ihm in unmittelbaren Kontakt, berührt ihn, erfreut sich seiner Nähe und Gegenwart, öffnet sich ihm und seiner Wahrheit, wird von ihr durchdrungen und vergiftet, bis hin zur vollkommenen Einung mit ihm in tiefer, durchaus aufrichtiger Hingabe und Überantwortung, wie wir es etwa in der späteren Inquisition und bei den Dominikanern sehen. Wenn wir aber erkennen, dass dieses Wesen nicht nur nicht Gott ist, sondern es uns bewusst und mit all seiner Macht den Zugang zum wahren Göttlichen in uns und außerhalb von uns verwehrt, dann können, dürfen und müssen wir uns von allem, was mit diesem Gott, mit diesem Gottesbild verbunden ist, von allen daraus abgeleiteten Konstrukten, Bekenntnissen und Glaubenssätzen lösen und damit nicht nur einen Strang, sondern mit einem Griff das gesamte Netz aus der Verankerung ziehen. Und durch diese Tat, durch die Lossagung von diesem Wesen und seiner Kirche, durch die Entbindung von allen früheren Eiden, verraten wir nicht etwa Gott, sondern wir bestätigen das wahre Göttliche in uns, das die Falschheit in ihrem stählernen Netz umklammert und gefangen hält. Wie die Mutter in einfachen, aber klaren Worten sagte: Diese Religion ist nichts als eine politische Konstruktion, ein Mittel zur Beherrschung, erbaut mit dem Herrn der Falschheit im Hintergrund, der in seiner gewöhnlichen Weise etwas Wahres nahm und es verdrehte. Auf diese Aussage der Mutter wollen wir etwas näher eingehen, denn sie offenbart uns in einem Nebensatz die eigentliche Natur der Falschheit und das Geheimnis ihrer Macht und ihres Erfolges. Denn tatsächlich ist es für die Falschheit, für ihr Wirken und für die Kraft ihres Wirkens entscheidend, nicht nur im Christentum, sondern in all ihren Formationen, an eine möglichst hohe Wahrheit anzuknüpfen, diese Wahrheit an ihrem höchsten Punkt zu ergreifen und ihr dann eine Art Spin, eine möglichst kleine, kaum wahrnehmbare Verdrehung mit auf den Weg zu geben. Damit bewahrt die Falschheit die ursprüngliche dynamische Macht der dahinterstehenden Wahrheit und nutzt ihre ganze Kraft und auch große Teile ihres Lichts für ihre eigenen, verderbenden Zwecke. Und deshalb scheidet sie auch nur die Teile der Wahrheit aus, die ihren Herrschaftsanspruch substanziell gefährden könnten. Bei der Botschaft Christi also die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit dem wahren Gott oder mit der göttlichen Gnade, die Möglichkeit der Vereinigung mit dem Gott in uns, mit der Seele und die Manifestation einer wahren christlichen Nächstenliebe, die über ein hilfloses und das Leid noch vermehrendes Mitleid und eine allgemeine Wohlfahrtspflege hinausgeht. Eine Nächstenliebe, die das beste Werkzeug der Falschheit, das Gesetz von Schuld und Sühne, in Frage stellen oder gar ablösen könnte. In diesem Verständnis erkennen wir hinter den Ausführungen, die wir eben gehört haben, eine klare, zielgerichtete Strategie. Die übermäßige Betonung des irdischen Elends und der Verweis auf die Glückseligkeit und damit die Gegenwart Gottes ausschließlich im Himmel und nicht etwa hier. Die weitestgehende Vermeidung des Begriffes Nächstenliebe oder gar Liebe. Die Gleichsetzung der wahren, göttlichen Seele mit der emotionalen, auch leidenden Seele und die Verdrehung der Rolle von Jesus Christus, der nicht mehr als Bringer eines neuen Daseinsgesetzes, sondern als Hüter und Bewahrer des alten geschildert wird, ein verlängerter Arm seines, wenn man so will, neuen Adoptivvaters. Diese Verfälschungen, dieses Spinnennetz müssen und können wir, wenn einmal erkannt und von der tatsächlichen Wahrheit gelöst, aus uns herausziehen. Allerdings ist dies nur der erste Schritt, denn wir müssen uns darüber hinaus den einzelnen Haken zuwenden, an denen sich das Netz der Falschheit in uns und unserer Gesellschaft immer wieder festknotet. Anders gesagt, wir müssen herausarbeiten, wie die Falschheit durch das Medium der christlichen Kirche und Religion, aber nicht nur durch dieses Medium, mit gewissen individuellen Bedürfnissen und den damit verbundenen Ängsten und Hoffnungen spielt, wie diese sozusagen ihr Netz zum Schwingen bringen und wie der Mensch darin trotz oftmals besseren Wissens zur letztlich wehrlosen Beute wird. Ein sehr wesentliches Bedürfnis, das durch die kirchliche Lehre und Verheißung in den Menschen angesprochen wird, ist das Sehnen nach Frieden, Harmonie, Sicherheit, Ordnung und Gerechtigkeit, das Sehnen nach einem Fundament, einem Sinn in dieser vergänglichen, allzu oft freudlosen irdischen Existenz. Hinter diesem sich in den Menschen oft vordergründig artikulierenden Bedürfnis steht tatsächlich ein wahres, authentisches Sehnen. Ein Sehnen, das weiß, dass sich hinter den oft verdrehten und missbrauchten Begriffen wahre göttliche Qualitäten verbergen, die für die Manifestation des Göttlichen in der Schöpfung unverzichtbar sind. Wahrer göttlicher Friede, wahre allumfassende Harmonie, eine Ordnung, in der alle Dinge ohne wertende Betrachtung an ihrem richtigen Platz sind. Sicherheit, die in Wahrheit eine aus Glaube und Vertrauen gewachsene, absolute Gewissheit ist. Gerechtigkeit, die das Rechte, das Richtige, das wahre und ewige Gute manifestiert sehen will, ein richtiges Handeln der Menschen in Wahrheit, Liebe, Stärke und Reinheit und ein Sinn, der in der Einung mit dem wahren Göttlichen in uns, über uns und in allen Formen und Wesen der Schöpfung liegt. Es kann also nicht darum gehen, dieses Bedürfnis in uns zu verneinen, diesen Haken aus uns herauszuziehen, sondern wir müssen ihn von dem Klebstoff der eigenen begrenzten Sehnsüchte, Vorstellungen und Erwartungen befreien. Denn es ist an dem Klebstoff, nicht an dem Haken, an dem das Netz hängt, an dem sich die Falschheit auch nach ihrer grundlegenden Entwurzelung immer wieder von Neuem festmacht. Die Falschheit muss also, um die Herrschaft über die Menschen zu behaupten und langfristig zu sichern, nicht nur das neue in die Schöpfung getretene Bewusstsein so weit wie möglich zurückdringen oder verschleiern, sondern gleichzeitig das Bedürfnis der Menschen nach Sinn, Frieden, Harmonie, Sicherheit, Ordnung und Gerechtigkeit befriedigen. Und zwar damals wie heute und wie übrigens auch in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, in der Sprache der Zeit, in der Schwingung des gerade aktuellen kollektiven Sehnens. Die Strategie ist immer dieselbe, nämlich die, sich sozusagen an die Spitze der Bewegung zu stellen. An die Spitze des Fortschritts, auch des vermeintlichen Bewusstseinsfortschritts, und gleichzeitig an die Spitze der Masse, also sozusagen mit den Wölfen zu heulen, nur lauter. Heute, wie auch schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, bieten sich in Europa infrarationale und pseudo-esoterische Strömungen auf der einen und die Ängste der Masse auf der anderen Seite für diese Übernahme am ehesten an. Im ersten Jahrtausend und lange Zeit danach war es vor allem das Übermaß an Krieg, Tod, Willkür, Leid, Vertreibung und materieller Unsicherheit, das einen fruchtbaren Boden für die Akzeptanz einer Friedensordnung schuf, die uns heute in gewisser Weise vor den Kopf stößt, die dem damaligen Bedürfnis und Sehnen der Menschen jedoch in vieler Hinsicht entsprach. Welche Friedensordnung bietet dieser Gott, diese Kirche den Menschen nun an? Da wäre zum einen der Frieden der vernunftlosen, also der emotionalen und vitalen Seele in der geordneten Ruhe der Triebe. Dies ist in der Tat zutreffend, wenn die Ruhe der Triebe das Ergebnis eines Einwirkens der wahren Seele oder der Herabkunft eines spirituellen Friedens in diese Wesensteile ist. Dies meint Augustinus allerdings nicht. Aus seinen Ausführungen wird klar, dass diesem inneren Frieden ein hartes, wenn nötig mit brutalen Mitteln geführtes Ringen vorausgeht. Ein Kampf der sogenannten Vernunft gegen die Begierdenseele, an dessen Ende der Sieg der vernünftigen Seele stehen soll. Ein Kampf, den wir allzu oft auch heute noch in aller Intensität in uns ausfechten. Inzwischen wissen wir allerdings, und die Missbrauchsfälle in der Kirche bringen dies noch einmal klar und deutlich ins Bewusstsein, dass dieses Ringen zwischen unseren verschiedenen Wesensteilen zu keiner Lösung führt. Es mündet bestenfalls in einer starken inneren Disharmonie und Unausgeglichenheit, im schlimmsten Fall in einem inneren Gewaltfrieden, in einer Unterdrückung von inneren Regungen und Bewegungen, die die Falschheit oder andere Wesen dieser dunklen Regionen dazu nutzen, sich dieser von uns vernachlässigten oder abgelehnten Kräfte und Strömungen zu bemächtigen und sie in uns zu verdrehen und für ihre Zwecke zu missbrauchen. Was immer wir daher von diesem ethisch-moralischen Konzept mentaler Selbstbewertung und vermeintlicher Heiligkeit noch in uns tragen, muss und darf uns heute verlassen, damit sich auch diese Ebenen frei und freiwillig dem göttlichen Licht und der göttlichen Liebe öffnen können. Dann der Frieden aller Dinge in der Ruhe der Harmonie und Ordnung, die gleichen und ungleichen Dingen den ihnen jeweils gebührenden Platz einräumt. Auch dies ist richtig in der Weise, dass in einer wahren göttlichen Harmonie absolut alles seinen richtigen Platz, seinen Sinn und seine Bestimmung hat, und unter der Bedingung, dass die Gegenüberstellung von Gleich und Ungleich nur eine feststellende, nicht aber eine wertende ist, und dass wir Dinge, die nicht gleich sind, auch nicht aus einer mentalen oder sozialethischen Überzeugung heraus als gleich einordnen und entsprechend behandeln. Dies aber ist eine Haltung, die wir Menschen auch heute nur ausgesprochen schwer einnehmen können. Tatsächlich ist die Bewertung von Dingen aus einer eigenen, wie hoch auch immer angesiedelten Sichtweise oder Schau, ebenso wie eine verzerrte und dann unwahre Idee von Gleichheit, ein großes Hindernis zur Manifestation einer wirklichen, göttlichen Harmonie auf Erden. Weiter, der Frieden unter den Menschen in der geordneten Einheit der Hausbewohner im Befehlen und Gehorchen und der Frieden des Staates in der geordneten Eintracht der Bürger im Befehlen und Gehorchen. Hier begegnen wir einer sehr subtilen und hinterhältigen Verflechtung zwischen Familie, Staat und Kirche, die auch heute noch ausgesprochen aktiv ist und die im Kern auf mentaler Hierarchie, auf einer Ethik von Befehl und Gehorsam beruht. Und dieser Gehorsam gegenüber jeglicher Form von irdischer Autorität wird ebenso subtil mit Gott, mit dem Seelenheil, mit der Errettung vor ewiger Verdammnis verknüpft. Ungehorsam gleich ewige Hölle, lautet die Formel. Was immer wir davon noch in unserem Unterbewusstsein tragen, was immer in uns Angst oder einen falschen, oft auch verklärten Respekt vor bestimmten Autoritäten erzeugt, darf die göttliche Liebe nun berühren und endgültig auflösen. Welche Weltordnung, welchen Weltfrieden, welche globale Harmonie dieser Gott anstrebt, können wir also den Ausführungen des Augustinus in vieler Hinsicht bereits entnehmen. Und hierbei spielt das sogenannte Gerechtigkeitsempfinden der Menschen eine entscheidende Rolle. Ein kollektives Gerechtigkeitsempfinden, das damals und leider auch heute noch weitestgehend auf dem Prinzip von Schuld und Sühne, von Vergehen und Bestrafung beruht. Nicht nur in Bezug auf Individuen, sondern auch in Bezug auf Völker und Nationen. Es gibt in unserer heutigen Gesellschaft durchaus auch unter sogenannten bewussteren Menschen immer noch und vielleicht mehr denn je eine gewisse Tendenz von Schadensfreude über das Unglück oder gar die Bestrafung jener Nationen und Völker, die gegenüber anderen, vermeintlich unschuldigen Völkern Unrecht begehen oder begangen haben. Seien es die USA, die ehemaligen Kolonialmächte oder der reiche Norden, die aggressive westlich-kapitalistische Welt in Abgrenzung zum wehrlosen und ausgebeuteten Süden. Dies ist eine kollektive Energie, die in ihren dynamischen Auswirkungen nicht zu unterschätzen ist, die dem ja durchaus vorhandenen wahren Karma der Völker eine emotionale Entstellung und Dynamik verleiht, die die Falschheit, der selbsternannte Lord of Justice und Lord of the Nations, in großem Stil für ihr globales, titanisches Tragödienspiel von Sieg und Niederlage, Unterdrückung und Hass, Rache und Zerstörung nutzt und damit in der Tat die Welt beherrscht. Aussagen wie »Also wird auch grausamen Tyrannen die Macht zu herrschen nur durch die Vorsehung des höchsten und allmächtigen Gottes gegeben«, und zwar dann, wenn er urteilt, dass die Menschheit oder ein Volk solche Herren verdient habe. Oder, und wenn die siegen, die das größere Recht auf ihrer Seite haben, wer würde einen solchen Sieg und den folgenden Frieden nicht begrüßen, sprechen diese niedere Form von Gerechtigkeitsempfinden an und nutzen diese erhebliche kollektive Energie, um das alte Spiel des Ringens zwischen den Völkern aufrechtzuerhalten und damit die wahre Einheit der Menschheit zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern. Dabei kann es den von Augustinus benannten gerechten Krieg durchaus geben, wie die aktive Intervention Cherubindus gegen den Nationalsozialismus zeigt. Doch liegt einem solchen wahrhaftig gerechten Krieg kein vitaler Impuls nach Expansion und Herrschaft, kein religiöser Erlösungsansatz, und auch kein mental-moralisches Gerechtigkeitsempfinden oder ein ethisch-humanistischer Weltverbesserungsgedanke zugrunde, sondern eine klare Schau der im Erdbewusstsein aktiven feinstofflichen Kräfte und ein unfehlbares Unterscheidungsvermögen in Bezug auf den Prozess der Evolution des Bewusstseins und der graduellen Manifestation des Göttlichen in der materiellen Schöpfung. Denn der oft beschworene Endsieg dieses Herrn der Nationen würde eine Weltordnung, eine Sicherheit, eine Gerechtigkeit, einen Weltfrieden begründen, die darauf beruhen, dass es, wie Augustinus sagt, keinen Widerstand mehr gibt. Ein Gewaltfrieden, eine erzwungene Unterdrückung und vollkommene Unterwerfung unter den Willen dieses Gottes oder seines jeweiligen Instrumentes. Ob dieses, wie etwa Hitler, eine einzelne Person oder zur damaligen Zeit die katholische Kirche sein mag. Und so betont Augustinus, betont die Kirche folgerichtig, dass unser rechtes Verhältnis zu Gott auf Gehorsam und Demut beruht. Gehorsam und Demut gegenüber ihm, diesem Gott, und gegenüber den von ihm geschaffenen Strukturen und Hierarchien. Innerhalb der Kirche, innerhalb des Staates und der Gesellschaft, innerhalb der Familie. Dabei ist sich dieser Gott darüber im Klaren, dass mit zunehmender Bewusstwerdung der Menschen das Verständnis von wahrem Frieden, wahrer Ordnung, wahrer Gerechtigkeit wächst, dass der Leim um die Halterungen dünner wird und dass sein Netz sich nach und nach ablösen wird. Deshalb schlägt er einen zusätzlichen Haken in unser Bewusstsein ein, der so fest sitzen, so tief in uns eingegraben sein muss, dass wir ihn entweder gar nicht mehr wahrnehmen oder er bei Berührung so sehr schmerzt, dass wir selbst nicht mehr in der Lage sind, ihn zu ziehen, dass der Mensch also den eingeforderten Gehorsam selbst trotz besseren Wissens und Gewissens nicht verweigern kann. Und das geeignetste Mittel dazu ist naturgemäß die Androhung des Furchtbarsten, was sich der Mensch in seinem tiefsten Inneren vorstellen oder empfinden kann. Das ewige Getrenntsein von Gott. Denn etwas in uns erinnert sich, bewusst oder unbewusst, an die wahre Gegenwart Gottes. Etwas in uns weiß, dass dies allein unsere Existenz ist und spürt, was es bedeuten würde, wenn diese Verbindung, dieser Faden auf ewig zerrissen würde. So führt die Falschheit eine ungeheuerliche Suggestion in das kollektive Bewusstsein ein, indem sie einen Ort postuliert, an dem Gott angeblich nicht ist und niemals sein wird. Dabei nutzt sie die Existenz gewisser dunkler, okkult-vitaler Ebenen und formt daraus das Bild einer lebendigen, ewig gottlosen Hölle, in die die Menschen aufgrund eines im Einzelnen dann ausdefinierten Fehlverhaltens für ewige Zeiten eingewiesen werden. Und zwar, wie schon erwähnt, durch seinen angeblichen Sohn Jesus Christus, der kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und so tritt die wunderbare, befreiende Botschaft der Erlösung und Nächstenliebe, die wahre Natur Christi, hinter der Angst zurück, ihm nach dem Tod als Richter zu begegnen. Die vertrauende, kindliche Liebe verwandelt sich in allgegenwärtigen Terror, denn Gott sieht alles. Wer diese entsetzliche Formation des jüngsten Gerichts wirklich verinnerlicht hat, wer heute oder auch in früheren Leben durch den Eid des christlichen Glaubensbekenntnisses an diese Wahrheit gebunden wurde, wird kaum daran denken können, gegenüber Gott und seiner Kirche, gegenüber dem Familienvater, gegenüber den Eltern, gegenüber dem Staat und dessen Institutionen, überhaupt gegenüber irgendjemandem wirklichen Ungehorsam zu zeigen. Und tut er es doch, so wird er erst dann wieder in seinen inneren Seelenfrieden finden, mit sich im Reinen sein, wenn er durch welche Handlung auch immer wieder in die von Gott gegebene Friedensordnung, in die von Gott gegebene Harmonie, in die Gemeinschaft eingefügt wurde. Wenn ihm also in einem Wort vergeben wurde. Durch Gott oder seine Stellvertreter, sei es in Form der jeweiligen Autoritäten, in Form des eigenen inneren Richters, durch die Absolution der Kirche oder auch durch die vergebende Reaktion anderer Menschen aus seiner Gemeinschaft oder Umgebung. Die wunderbare göttliche Gnade aber, die allein jenseits des von Augustinus zitierten ewigen Gesetzes Gottes wirkt und damit die Macht hat, dieses Gesetz außer Kraft zu setzen, eine Gnade, die bis zur Manifestation des Wahrheitsbewusstseins in der Erdatmosphäre im Grunde die einzig wirkliche Gefahr für die Herrschaft der Falschheit darstellte, sie wird innerhalb dieser Formation zu einem willkürlichen Spielzeug dieses Gottes, zu einem Machtinstrument, das allein seinem, dem vermeintlich höchsten Willen unterliegt. Göttliche Gnade nimmt die Form von Schonung oder Straffreiheit an, die, wie wir hören, unverdient ist, die jene umsonst anrufen, die bewusst gegen seine Gebote oder die ihrer Gemeinde verstoßen oder die sich durch andere Ansichten oder Lebensweisen von der Gemeinschaft der Rechtgläubigen unterscheiden und sich damit von ihr abschneiden. Diese Ausgeschlossenen trifft der gerechte und gnadenlose Zorn Gottes, am Tag des jüngsten Gerichts, aber auch hier im Diesseits, wie einige Stellen des Alten Testaments nachdrücklich belegen. So wird die göttliche Gnade zu einem Instrument des strafenden Richtergottes, der Falschheit, statt zu einem Mittel der Erlösung von ihm. Das ganze Konstrukt der Ursünde und Erbsünde, der Urschuld und Unwürdigkeit des Menschen zielt letztlich darauf ab, die wahre göttliche Gnade von den Menschen zu entfernen, ihnen das Recht und das Vertrauen zu nehmen, sie anzurufen und sich auf sie zu berufen. Demut und Hingabe, in ihrem Ursprung wunderbar und göttlich, werden im Bewusstsein der Menschen mit Schuld und angstvoller Unterwerfung verbunden, mit einem Gift durchdrängt, das sie für westliche, christlich-religiös geprägte Menschen allein aus diesem Grunde in ihrer wahren Form nur schwer zugänglich macht. Und was ist die Wurzel dieser Schuld, dieser Ursünde, die Menschen zu einem Nichts, zu einer der Gegenwart Gottes unwürdigen Kreatur macht? Der eigenmächtige Gebrauch des freien Willens, im Ungehorsam gegenüber Gott, gegenüber einem Gott des Paradieses, der durch sein Verbot den Evolutionsschritt zum mentalen Menschen verhindern wollte, aber nicht verhindern konnte, da die Schlange die dynamische Kraft der Evolution ihm erfolgreich entgegentrat. Derselbe Gott, dasselbe Muster, dieselbe Verdrehung ins genaue Gegenteil. Dieses Implantat, dieses Konstrukt, das auf einer vollständigen Falschheit beruht, ist nicht zu unterschätzen. Es durchzieht jene, die mit dem christlichen Wesen in Verbindung stehen oder in früheren Leben gestanden haben, tief. Und es verkleidet sich, aufgrund der ungeheuren Angst vor einer ewigen Trennung von Gott und ewiger Verdammnis, in unserem Wesen sehr trickreich. Wir wundern uns dann über bestimmte, einfach nicht veränderbare Wesenszüge, die sich an der Oberfläche zeigen. Sich nicht entscheiden können, Angst vor Entscheidungen zu haben, keine Selbstverantwortung übernehmen zu wollen, ein Dazugehören wollen um jeden Preis, ein Harmoniebedürfnis ohne jedes Unterscheidungsvermögen und wieder besseren Wissens, Angst vor Bewertung und Verurteilung, Angst vor Kritik in aller nur möglichen Form. All dies hat nichts mit dem wahren Göttlichen, mit der wahren göttlichen Gnade, mit der wahren göttlichen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, nichts, aber auch gar nichts mit dem wahren Christus zu tun, steht seiner Botschaft, seinem ganzen Daseinssinn diametral entgegen. Wenn wir diesen Anker aus uns herausziehen können, wenn dies im Kollektiv gelingt, kann die Wahrheit und die Kraft der entstellten und missbrauchten göttlichen Qualitäten und Aspekte wieder hervortreten. Können sie sich in uns und im Kollektiv befreit entfalten und manifestieren. Der wahre, freie Gehorsam gegenüber dem wirklich Göttlichen, in uns und auch in anderen, wie es in Indien gegenüber dem Guru vollkommen unbelastet, frei von Schuld oder Angst jederzeit möglich war. Die wahre göttliche Gnade, die alles bewirken kann, die von jedem angerufen werden kann und darf, die, wie Christus selbst betont, nichts anderes voraussetzt als den Glauben. Das wahre göttliche Mitgefühl, das ebenso voraussetzungslos und bedingungslos ist, das für alle und jeden wirkt. Die wahre Demut, diese Seelenqualität, die die Mutter als einen Zustand beschreibt, indem man in aller Einfachheit, also vollkommen ungezwungen, natürlich und frei anerkennt, nichts zu wissen und sich einfach ständig dem Göttlichen zuwendet. Eine Demut, die nichts mit Kleinheit, mit Sünde oder Schuld, mit richtigem oder falschem Gebrauch des freien Willens zu tun hat. Die wahre Hingabe, die Überantwortung an das Höchste. Einfach, spontan, freimütig, ein Zu-Gott-Kommen, das von Bedingungen, wie die persönliche Bezwingung und Überwindung der eigenen unvollkommenen Natur oder gar der universalen Natur, vollkommen unabhängig ist. Hier endet unsere Reise durch das Christentum und das christliche Wesen. Wir haben den Weg, den der christliche Fluss durch die verschiedenen universalen und individuellen Bewusstseinsebenen genommen hat, beleuchtet und verfolgt, auf welche Weise die Falschheit dieses christliche Wesen durchdrungen und sich in der Kirche als Gott der Christenheit Gestalt gegeben hat. Alle weiteren, späteren Entwicklungen leiten sich mehr oder weniger daraus ab. Sie werden auch in ihren Reformbemühungen die grundlegenden Elemente nicht mehr in Frage stellen, wie etwa die Trennung von Gott und Welt, Christus als einziger Weg zu Gott und zur Erlösung, das Prinzip von Sünde und Schuld, das Anhaften am Leid, an der Kleinheit und an der Ohnmacht. Auch die Reformation wird daran nichts ändern, im Gegenteil. Bei allem guten Willen, die unhaltbaren Zustände in der Kirche zu verbessern, unterliegt auch sie den Begrenztheiten der menschlichen Unwissenheit. Und die Falschheit zieht auch aus ihr ihren Nutzen und entfernt die Menschen noch ein Stück weiter von der ursprünglichen christlichen Wahrheit. Denn das christliche Wesen hatte sich, trotz aller Bemühungen der Falschheit, eine gewisse Anbetung der göttlichen Mutter in Form der Maria Mutter Gottes bewahrt. Eine Verbindung, die sie, so die Mutter, mit etwas in Kontakt brachte, das nicht asurisch, also nicht titanisch ist. Und der Katholizismus hatte, wie verdreht auch immer, einen gewissen Sinn für das Okkulte, für eine wie auch immer verschleierte innere mystische Wahrheit bewahrt. Die Protestanten aber sezierten, dem damaligen und auch im Wesentlichen noch heutigen mentalen Zeitgeist entsprechend, bei ihren aufrichtigen Bemühungen um Reinigung nun auch dieses Element aus dem christlichen Wesen heraus. Das, was es am Ende hätte retten können. In ihrer mentalen Intellektualisierung des Glaubens wandten sie sich wieder ausschließlich Gott Vater zu, und ihre religiöse Verehrung wurde erneut zur Anbetung des einen und einzigen persönlichen Gottes, des strengen und strafenden Gottes, der den Thron des wahren, allliebenden Christengottes okkupiert hatte. Und so wurde alles, was sie aus dem früheren Glauben neu zusammenbauten und in anderer Form wiederbelebten, wie etwa das Asketentum, verzerrt, wie die Mutter sagte, verdreht und verdorben. Heute leben wir in einer Zeit, in einem Zeitgeist, der, wir hatten es im letzten Vortrag erwähnt, in einem Sehnen nach Totalität, nach Ganzheitlichkeit schwingt. Und dies bleibt nicht ohne Auswirkungen, kann nicht ohne Auswirkungen bleiben auf eine Christenheit, die sich in diesem neuen Feld neu orientieren, neu verorten muss. Doch auch sie steht dabei vor der Herausforderung, dass genau das Instrument, das über eine Reform, über eine Erweiterung der Lehren, Glaubenssätze und praktischen Maßnahmen nachdenkt, selbst das größte Hindernis ist. Denn das menschliche Mental, der menschliche Intellekt, steht nun selbst genau an dieser Schwelle, an dem Übergang von einem mental geprägten, intellektuellen in ein wahrhaftig intuitives, spiritualisiertes Zeitalter. Eine sogenannte Neuausrichtung, eine Modernisierung aus einem alten Zeitgeist heraus, noch dazu mit den Instrumenten der Unwissenheit, ist deshalb keine Lösung. Sie muss sich letztlich erneut in ihrer eigenen Begrenztheit und in den Netzen der Falschheit verfangen. Die Mutter betonte, dass das Einzige, was das Christentum wirklich öffnen und damit auch retten könnte, die Hinwendung zu einer Kraft aus der Zukunft wäre. Eine Kraft, die Sri Aurobindo als Wahrheitsbewusstsein oder supramentales Bewusstsein bezeichnet und die inzwischen im Erdbewusstsein wirksam ist. Und dieses Bewusstsein wirkt auch auf die Religionen, auf das christliche Wesen ein. Das neue Bewusstsein, so die Mutter, scheint mich auch dazu drängen zu wollen, mich mit Politik zu befassen. Ich habe den Eindruck, dass es, genauso wie es die Religionen nicht direkt auflösen, aber in sie eindringen und die Barrieren beseitigen wollte, nun dasselbe für die Politik tun will, wenn ich das so ausdrücken darf. Es scheint dahingehend zu arbeiten, nicht direkt eine Disharmonie zu schaffen, aber irgendwie den Zusammenhalt der Leute aufzulösen. Den Zusammenhalt der Parteien, den Zusammenhalt der Religionen. Dieses Bewusstsein scheint dafür verantwortlich zu sein. Und wir beobachten tatsächlich, wie der Zusammenhalt dieses vergiftenden Netzes, das das Christentum, die Menschen, die Völker und Nationen bislang fest in ihrem Griff hielt, überall aufreißt. Wie die verdeckten Falschheiten und auch die eingeschlossenen Wahrheiten wie Luftblasen an die Oberfläche steigen. Und wie das Licht und damit auch unser Blick nun umso stärker auf die noch verbliebenen, zunehmend isolierten Rückstände fällt. So werden wir alle uns nach und nach dieser Herrschaft der Falschheit und seiner Hässlichkeit bewusst. Und wir, die Menschen, beginnen sie immer stärker zurückzuweisen, bis sie sich schließlich vollständig aus dem göttlichen Körper zurückziehen wird. Auch die christliche Religion wird dann, befreit von diesem Gott, ihre wahre Bestimmung erfüllen können, die, wie die Mutter sagte, darin besteht, in ihren Ursprung zurückzukehren, und mit allen anderen Religionen eine vollständige und umfassende Einheit zu bilden. Eine Einheit, die die Essenz allen menschlichen Sehnens und Strebens nach dem unbekannten Göttlichen ist. Denn das Zeitalter des Overmind, des Übermentals und damit der Religionen gehört in gewisser Weise der Vergangenheit an. Seine Kräfte, Mächte und Wesen mögen nun für immer mehr Menschen zugänglich sein und auf einfachere Weise in unsere Welt hinabsteigen und sich hier in ihrem Licht und ihrer Schönheit manifestieren. Sie mögen für uns Menschen Helfer, Begleiter sein, auch notwendige Brücken oder Stufen, die uns auf unserer Reise begegnen. Unser Blick aber richtet sich auf eine andere, noch höhere und lichtvollere Zukunft. Die alten, hohen spirituellen Pfade sind ausgetreten. Auch die spirituellen Welten der Könige des reinen Denkens, die lichtvollen Ebenen des höheren Mentals mit all ihren vermittelnden und helfenden Wesen, auch mentale Erleuchtung sind, für sich allein genommen, die alte Welt. Und auch die Manifestation dieser übermentalen Wesen und Mächte in der materiellen Schöpfung wäre, wenn auch eine neue, alte Welt. 1926 hatte ich, so die Mutter, eine Art übermentale Schöpfung begonnen. Das heißt, ich hatte den Overmind, das Übermental, in die Materie gebracht, hier auf die Erde. Wunder und alles Mögliche begannen sich abzuspielen. Letzten Endes sagte mir Sri Aurobindo, dass dies eine übermentale Schöpfung sei und nicht die Wahrheit. Seine genauen Worte waren: Ja, es ist eine übermentale Schöpfung, aber das ist nicht die Wahrheit, die wir suchen. Es ist nicht die Wahrheit, die höchste Wahrheit. Ich antwortete nicht, sagte kein Wort. In einer halben Stunde hatte ich alles rückgängig gemacht. Ich löste alles auf, wirklich alles. Ich trennte die Verbindung zwischen den Göttern und den Menschen hier im Ashram, zerstörte alles. Denn ich wusste, dass es für die Menschen so anziehend ist, dass es eine offensichtliche Versuchung ist, daran festzuhalten und zu sagen, wir werden es übertreffen, es verbessern, was unmöglich ist. Das Ziel des Yoga von Sri Aurobindo und der Mutter ist, wie wir wissen, ein anderes. Und wir alle kennen ihre Einladung an all jene, die das Abenteuer lieben. Wir sind in einer sehr besonderen Situation, in einer überaus besonderen, ohne Beispiel. Wir sind nun Zeuge der Geburt einer neuen Welt. Sie ist sehr jung, sehr schwach. Nicht in ihrer Essenz, aber in ihrer äußeren Manifestation. Sie ist noch nicht erkannt, nicht einmal gefühlt, von der Mehrheit verleugnet. Doch sie ist hier. Sie ist hier und bemüht sich zu wachsen, des Ergebnisses absolut gewiss. Aber der Weg dorthin ist ein vollkommen neuer Weg, dessen Spur niemals zuvor gezogen wurde. Niemand ist ihn gegangen, niemand hat dies getan. Es ist ein Anfang, ein universaler Anfang. Es ist also ein vollkommen unerwartetes und unberechenbares Abenteuer. Es gibt Menschen, die das Abenteuer lieben. Diese Menschen rufe ich und sage ihnen, ich lade euch zu dem großen Abenteuer ein. Es geht nicht darum, spirituell das zu wiederholen, was andere vor uns getan haben, denn unser Abenteuer beginnt jenseits dessen. Es geht um eine neue Schöpfung, vollkommen neu, mit all den unvorhersehbaren Ereignissen, Risiken, Wagnissen, die sie mit sich bringt. Ein wirkliches Abenteuer, sein Ziel der sichere Sieg, doch der Weg dahin ist unbekannt und seine Spur muss Schritt für Schritt im Unerforschten gezogen werden. Es ist etwas, das es niemals in diesem gegenwärtigen Universum gegeben hat und das es niemals in derselben Weise wieder geben wird. Falls euch das interessiert, nun dann lasst uns an Bord gehen. Was euch morgen widerfahren wird, ich habe keine Ahnung. Man muss alles zurücklassen, was vorhergesehen wurde, alles, was ausgedacht, alles, was erbaut wurde, und dann sich aufmachen, ins Unbekannte zu schreiten. Komme, was wolle. Das ist es.